Wir leben ja in einer ungeheuren, interessanten Zeit und ich glaube, dass die Jungfrauen werden plötzlich wach. Aber diese Geschichte mit den Jungfrauen ist ja eine ganz besondere Geschichte. Ich möchte euch ein Zitat vorlesen. Ich habe es übersetzt. Mein Deutsch ist ja nicht gerade tadellos, also hoffentlich ist es anständig übersetzt. Es kommt aus dem Buch Christ Triumphant von E.G. White und sie schreibt: Ewige Interessen sind hier im Spiel. Wir werden geprüft und versucht werden. Viele handeln, als ob es keinen Teufel gäbe, keinen Versucher, kein Konflikt zwischen Gut und Böse. Wenn wir nicht einsehen, dass wir im Kampf gegen einen Gegner stehen, werden unsere Füße ausrutschen. Jemand wird mit einer Botschaft zur Gemeinde kommen und es wird ihnen unmöglich sein, zwischen Licht und Finsternis zu unterscheiden. Und sie werden die Finsternis als Licht annehmen. Das ist eine ganz interessante Aussage. Wenn unsere Gedanken nicht in diesem Kanal laufen, dann haben wir die Möglichkeit, dass wir Licht als Finsternis ansehen. Ich möchte das mal so ein bisschen ausbauen. Also die Gedanken der aufgewachten Jungfrauen werden laufen in den gleichen Kanälen, in denen sie liefen, vor dem sie eingeschlafen sind. Das, was die Gedanken beschäftigt, wird zu Gewohnheiten. Wenn sie es versäumt haben oder es abgelehnt haben, die Ereignisse im Rahmen des großen Kampfes einzuordnen, und das natürlich mit den definierten Rollenspielern in diesem großen Kampf, und so wie im Geist der Weissagung und im Wort Gottes bekannt gegeben und durch die Reformation auch erläutert wurde, naja, dann können einige einfach nicht verstehen, was jetzt los ist. Wir predigen schon über 170 Jahre, dass Christus bald kommt und was die Ereignisse sein werden, wenn er kommt. Und trotzdem haben wir so viele, die nicht glauben können, dass endgültig Dinge passieren in der Welt, die genau diese prophetischen Aussagen eine Wirklichkeit machen. Es geht jetzt heute nicht darum, ob der Virus dies oder das oder jenes macht. Es geht um, was ist das Resultat? Was ist das Endresultat und worauf jagt die Welt hinzu? Und ich habe gedacht, derweil ich mir das alles überlegt habe, wo können wir lesen in der Bibel, was die Umstände sein werden, genau wann, wenn diese Dinge anfangen zu passieren. Und natürlich, da haben wir die Parallele in dem Buch Apostelgeschichte. Denn das war ja die Zeit des Frühregens. Und können wir etwas lernen aus dieser Zeit des Frühregens, damit wir einsehen können, wie es vielleicht verlaufen wird in der Zeit des Spätregens? Was waren die Umstände, was waren die Dinge, die passierten außerhalb der Gemeinde, in der Gemeinde zur Zeit des Frühregens? Im Hebräer 13, Vers 8 lesen wir, dass Jesus Christus ist gestern und heute und derselbe auch in Ewigkeit. Und Hebräer 13, Vers 9 sagt, lasst euch nicht von mancherlei und fremden Lehren umhertreiben. Denn es ist gut, dass das Herz durch Gnade befestigt werde, nicht durch Speisen, mit welchen sich abzugeben, noch niemand Nutzen gedacht hat. Und wir haben so viele Winde der Doktrine, die in der Gemeinde wehen heutzutage, dass man eigentlich staunt. Aber wir müssten eigentlich nicht staunen, denn genau diese Dinge passierten auch zur Zeit des Frühregens. Worum geht es denn eigentlich? Es geht um das Gesetz Gottes und die Liebe Gottes und Der ganze Erlösungsplan, mit anderen Worten, es geht um das ewige Evangelium. Jetzt zur Zeit des Frühregens, was war das Thema? Es ging erstmal um die Juden, denn zur Zeit des Frühregens wurde ja nur zu den Juden gepredigt und noch nicht zu den Heiden. Also beim Pfingstfest, als der Heilige Geist in großer Macht herunterkam, da wurde ja nur zu den Juden gepredigt. Die wussten ja vom Gesetz Gottes. Sie kannten ja die Gesetze Mose. Sie wussten alle diese Dinge, aber sie hatten nicht den Messias erkannt. Und sie hatten sogar den Messias ans Kreuz genagelt. In unserer Zeit ist es jetzt genau das Umgekehrte. Jeder kennt den Messias. Jeder weiß, worum es geht, dass Jesus Christus für uns am Kreuz gestorben ist. Vor allem die Christenwelt natürlich. Aber den Rest, den haben sie nicht. Sie wissen nicht von Gesetz, sie wissen nicht von dem Kampf zwischen Gut und Böse und dergleichen. Und diese Dinge müssen wir studieren. Also wenn wir uns dieses Buch Apostelgeschichte zur Hand nehmen und wir schauen mal, was ist denn da passiert? In Apostelgeschichte 2, Vers 41 lesen wir, die nun sein Wort annahmen, ließen sich taufen, und es wurde an jenem Tag etwa 3000 Seelen hinzugetan. Also Paulus hatte diese gewaltige Rede, wo er die Juden darauf aufmerksam machte, dass sie den König, den Messias ans Kreuz genagelt hatte, sprach er zu ihrem Herzen und 3000 Menschen kamen in die Gemeinde an einem Tag und Tausende danach. Können wir vielleicht in der heutigen Zeit das Gleiche erleben? Wir wissen jetzt, es geht nicht um den Messias als den Erlöser, denn das weiß die Welt. Aber wie steht es im Zusammenhang mit Gehorsam? Wie steht es mit Gnade und Gerechtigkeit? Wie steht es um diese Dinge? Und das ist unsere Aufgabe. Also wir haben ein Spiegelbild von was zur damaligen Zeit passierte. Wir haben eine Zeit, wo Menschen Jesus Christus kennen, wo sie Jesus Christus als Erlöser anerkennen, aber wo sie seine Herrschaft als König ablehnen und eher die Satzungen der Menschen ihre Satzungen machen, als die Satzungen Jesu Christi. Also in Apostelgeschichte 5, Vers 41 lesen wir, sie aber gingen fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Das war, als die Apostel verhaftet wurden wegen ihrer Predigten. Und sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel und in den Häusern zu lehren und das Evangelium von Jesus als dem Christus zu verkündigen. Und das ist unsere Aufgabe. Wir werden Schmach haben, wir werden verhöhnt werden, wir werden als gesetzlich dargestellt werden. Und meine Frage ist immer, wie kann Sabbatunterhaltung zum Beispiel gesetzlich sein? Denn Sabbat geht ja um Ruhe und nicht um Arbeit. Also Ruhe und Werksgerechtigkeit sind Gegensätze. Der Sabbat ruht in dem vollendeten Werke Gottes. Und wir müssen diesen Gedanken erläutern, dass die Menschen verstehen, worum es geht. Wir haben nicht nur einen Erlöser, sondern wir haben auch einen König. Wir haben auch einen Herrscher. Ja, es ist ein liebevoller Herrscher. Es ist einer, der uns so lieb hat, dass er sein eigenes Leben für uns schenkt, dass er den Preis bezahlt für meine Sünden. Aber er möchte, dass ich wieder in Harmonie mit seinem Gesetz lebe. Unsere Geschichte fängt eigentlich erst an, als Stephanus gesteinigt wurde. Und da waren ein paar Aussagen in dieser ganz besonderen Rede, die Stephanus hielt, die wir vielleicht näher betrachten müssten. In Apostelgeschichte 7, Vers 35 lesen wir, dass Stephanus zu den Juden sagte, weil sie sagten, wir gehorchen Mose, wir kennen diesen Jesus Christus nicht. Da sagte Stephanus, diesen Mose, den sie verleugneten, indem sie sprachen, wer hat dich zum Obersten und Richter eingesetzt? Diesen sandte Gott als Obersten und Erlöser durch die Hand des Engels, der ihm im Busche erschienen war. Also er weist sie darauf hin, dass sie diesen Obersten, diesen Mose abgelehnt haben und gefragt haben, wer hat dich zum Obersten und zum Richter eingesetzt? Und das ist der Vergleich. Jesus Christus ist auch der Oberste und er ist auch ein Richter. Aber ein Richter hat immer ein Gesetz, nach dem er richtet. Und das ist die Botschaft für unsere Zeit. Die Mensch möchte gerne erlöst werden, aber sie möchte, die Menschheit, aber möchte nicht in Harmonie mit Gottes Gesetz arbeiten. Also was können wir erwarten in der Zeit, in der wir lesen? Und als Stephanus dann sagte zu den Juden, ihr Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebet allezeit dem Heiligen Geiste, wie eure Väter als auch ihr. Welchen Propheten haben eure Väter nicht verfolgt? Und sie haben die getötet, welche von dem Kommen des Gerechten vorher verkündigten, dessen Verräter und Mörder ihr nun geworden seid. Und diese Botschaft war so direkt, dass die Juden konnten es nicht ertragen und sie haben ihn gesteinigt. Aber es ist interessant, dass er dann schreibt, in Apostelgeschichte 7,53 steht geschrieben und er sagt zu ihnen, ihr, die ihr das Gesetz auf Anordnung von Engeln empfangen und es nicht gehalten habt. Also sogar zur damaligen Zeit ging es um das Gesetz. Denn die Juden hatten ihre eigenen Gesetze rund um Gottes Gesetz aufgebaut. Und die Menschensatzungen wurden wichtiger als Gottes Wort. Also dieser Kontrast bestand damals und dieser gleiche Kontrast besteht heute. Wer ist der Maßgebende? Ist es Gott oder ist es der Mensch? Welche Satzungen, welche Rituale gelten? Sind es die, die von Gott eingestellt sind oder die, die von Menschen gewürdigt werden? Und das ist der Konflikt, in dem wir augenblicklich sitzen. Genau der gleiche. Die Menschheit hat ihre eigenen Satzungen aufgebaut und sie halten sich an ihre eigenen Satzungen und machen ihre eigenen Satzungen so großartig, dass jeder, der dagegen verstößt, ein Feind Gottes wird. Und genau das kam Jesus ja, um zu verurteilen im Fleisch. Er hielt sich nicht an ihre Satzungen über den Sabbat zum Beispiel, denn er folgte den Satzungen Gottes. Und das brachte ihn in Konflikt mit dem Juden. Und ich glaube, das Gleiche wird passieren in der jetzigen Zeit. Es ist einfach erstaunend, wenn wir die Medien lesen heutzutage, in den Vereinigten Staaten zum Beispiel, wie eine Zeitung, eine Nachricht nach der anderen sagt, wir müssen wieder zu dem Punkt der Ruhe kommen. Der Sonntag war damals ein Tag der Ruhe, ein Tag der Familie. Und es kann auch ein Tag sein, wo die Umgebung und der Planet ruhen kann. Und diese Stimmen werden immer lauter und lauter. Und es ist interessant, dass die verschiedenen Länder, die jetzt Gesetze eingeführt haben, um die Menschen zu beschränken, die auch den Sonntag als Gesetz erneut wieder zum Vorschein bringen. Also wir leben in einer Zeit, wo genau diese Dinge, die wir erwartet haben, anfangen zu passieren. Nach Stephanus wissen wir, nach der Steinigung Stephanus wissen wir, dass das Evangelium an die Heiden ging. Und dieser Kampf zwischen Wahrheit, Finsternis und Licht wird so schön beschrieben in dem Buch Apostelgeschichte. Und wir wissen ja, dass Paulus gerufen wurde, um als Apostel für die Heiden in die Welt geschickt zu werden. Und gleichzeitig wurde Petrus eine Vision geschenkt, wo er dieses Tuch sah mit den unreinen Tieren. Und er hat gesagt, nein, Herr, noch nie habe ich etwas Unreines gegessen. Und Gott hat zu ihm gesagt, was Gott rein erklärt hat, darfst du nicht unrein nennen. Und dann ging das Evangelium an die Heiden. Er kam zu Cornelius und sagte, Gott hat mir gezeigt in einer Vision, dass ich keinen Menschen unrein achten darf. Und der Heilige Geist wurde über sie ausgeschüttet. Und sie verstanden, dass das Evangelium jetzt auch zu den Heiden gehen sollte. In Apostelgeschichte 13 lesen wir von Vers 44 von den Predigten, die sie hielten bei den Juden und dann bei den Heiden. Am folgenden Sabbat versammelten sich fast die ganze Stadt. Paulus war am Wort und er sprach zu den Juden und die Juden, die Heiden haben gefragt, komm, predigt das Gleiche bei uns. Und dann kam fast die ganze Stadt zusammen. Und dann das Interessante in Vers 45. Als aber die Juden die Volksmenge sahen, wurden sie voll Eifersucht und widersprachen dem, was Paulus sagte und lästerten. Also sie wurden voll Eifersucht und sie widersprachen dem, was Paulus sagte und sie lästerten. Das Gleiche können wir heute auch erwarten. Und wo wir dieses Wort Juden lesen in der Bibel, können wir eben heute die Gemeinschaften, die Jesus Christus annehmen, aber nicht seine Herrschaft akzeptieren wollen, ersetzen. Wir werden den gleichen Konflikt haben. Wenn wir reden zu den Menschen da draußen, die vielleicht noch nicht so fest gebunden sind in ihren Kirchengemeinschaften, dann werden die Kirchen wettern gegen denjenigen, die oder diejenigen, die dieses Wort verkündigen. Wir können erwarten, dass es zu einem Eisberg kommt, auf den wir aufprallen. Es ist ja interessant, dass sie den Paulus in Lystra nahmen und ihn steinigten. In Apostelgeschichte 14, Vers 19 lesen wir, es kamen aber aus Antiochia und Ikonium Juden herbei, die überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn vor die Stadt hinaus, da die meisten, er sei gestorben. Natürlich, er war nicht gestorben. Gott hat ihn erhalten. Und so glaube ich, wird er auch sein Volk erhalten in der Zeit, in der wir jetzt leben. Dies ist die Gelegenheit, um die dreifache Engelbotschaft zu verkündigen. Und ich bin erstaunt, wenn ich sehe, wie die Menschen wach werden. Diese Jungfrauen, alle waren sie eingeschlafen. Alle hatten sie diese Botschaft der Drei-Engel-Botschaft studiert. Einige haben gedacht, aber das ist nicht für unsere Zeit. Christus kommt noch lange nicht. Ich höre das sogar noch heute. Und ich möchte das nur mal wiederholen. Die Gedanken der aufgewachenen Jungfrauen laufen in den gleichen Kanälen, in denen sie liefen, vor dem sie eingeschlafen sind. Also das, was einen beschäftigt, dieses Wort Gottes, dieses Wort oder was wir lesen im Geist der Weissagung, wie verstehen wir das im Rahmen zwischen diesem Kampf zwischen Licht und Finsternis? Und wenn wir Licht und Finsternis studieren und wir studieren es im Rahmen der Prophetie, dann müssen wir auch verstehen, wer die Gegner sind. Wer sind die Parteien, die sich an diesem Kampf beteiligen? Die Bibel ist ganz eindeutig. Es ist die Frau, die Jungfrau Gottes, das ist seine Gemeinde an der einen Seite, und diejenigen, die die Gebote Gottes halten und den Glauben Jesu an sich herannehmen, die mit anderen Worten wirklich glauben, was in der Bibel steht. Nicht nur den Glauben an Jesus, sondern den Glauben Jesu. Was in der Bibel steht, ist der Glaube Jesus. Glauben wir jedes Wort in der Bibel? Wir haben ja am Anfang gehört, dass ich erst Evolutionist war. Aber jetzt glaube, was Gott geschrieben hat in seinem Wort. Also glauben wir alles? Sind wir diese Jungfrau, die die Gebote halten und den Glauben Jesu haben? Und dann der Gegner, das Tier. Und das Tier aus der Erde, das sind die Rollenspieler. Aber wenn ich glaube, dass das nicht so ist, wenn ich diese Prophezeiung, die durch Blut gekauft wurde durch die Reformation, ablehne, wenn ich den Geist der Weissagung, der diese Aussagen der Reformatoren nimmt und sie erläutert, zum Beispiel in dem Buch Der große Kampf, wenn ich diese Rollenspieler nicht eineigne oder hineinbringe in diesen Konflikt, dann werde ich auch nicht verstehen, worum es jetzt eigentlich geht. Wenn ich mich mit Ökumene beschäftige und ich sitze in ökumenischen Kreisen, dann wird mein Denken geprägt durch das Denken der Welt. Und dann werde ich nicht verstehen, wo wir augenblicklich in diesem Kampf stehen. Also das, was die Gedanken beschäftigt, wird dann zu Gewohnheiten. Und wenn wir den Geist der Weissagung und die Bibel studieren, dann wird man verändert. Und das, was ich lese, wird mein eigenes und dann bringt es auch mein Leben in Harmonie mit diesen Prinzipien. Wenn ich das versäumt habe in meinem Leben, wenn ich das abgelehnt habe, wenn ich denke, naja, das ist nicht so schlimm und die Menschen haben sich geändert und das kann ja nicht in unserer Zeit passieren, na, dann bin ich eine eingeschlafene Jungfrau, so wie alle anderen auch. Und wenn es dann endgültig passiert und ich werde wach und meine Gedanken laufen immer noch in dieser Richtung, dann kann ich einfach nicht verstehen, was passiert. Und dann wird das Licht zur Finsternis. Und diejenigen, die die Wahrheit verkündigen in der Zeit, in der wir leben, werden dann eben als Feind betrachtet oder als Verschwörungstheoretiker oder was auch immer. Eines der größten Probleme zur Zeit des Frühregens war nicht nur extern, sondern intern. Wir lesen zum Beispiel in Apostelgeschichte Kapitel 15 von Vers 1. Und etliche kamen aus Judäa herab und lehrten die Brüder, wenn ihr euch nicht nach dem Gebrauche Moses beschneiden lasset, so könnt ihr nicht gerettet werden. Das ist faszinierend. Also wird es Leute geben, die behaupten, dass man nicht gerettet werden kann, wenn man nicht dies, das oder jenes macht? Mein Bild ist gerade rot geworden. Ich weiß nicht, was das heißt. Sind wir abgeschnitten? Sind wir noch da? Alles in Ordnung. Okay, gut, machen wir weiter. Also Apostelgeschichte 15 hat diese Geschichte von einigen, die lehrten, dass wenn man nicht dies oder das oder jenes tut, kann man nicht gerettet werden. Und wir wissen ja, was für ein gewaltiger Kampf wozu das führte. Im Vers 2 lesen wir zum Beispiel, da sich nun Zwiespalt erhob und Paulus und Barnabas nicht geringen Streit mit ihnen hatten, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen diese Streitfrage wegen zu den Aposteln und Ältesten nach Jerusalem hinausziehen sollte. Also hier war eine Diskussion, eine interne Diskussion, derweil das Evangelium an die Welt gehen musste, derweil der Heilige Geist in großem Maße über die Heiden fiel. Und Petrus hatte es doch selbst erlebt. Petrus hatte erlebt, wie Cornelius und seine ganze Familie diese gewaltige Kraft des Heiligen Geistes empfingen. Und er hat ja gesagt, genauso wie wir ihn empfangen haben, so haben die ihn empfangen. Und jetzt kommen diese Streitfragen. Und plötzlich ist das nicht mehr in Ordnung und sie müssen beschnitten werden und dieses wird nicht getan und das wird nicht getan. Und es beschäftigt die Gemeinde in so einem Maße, dass diese Menschen aufhören müssen mit ihrer Arbeit, um dieses Problem eben zu trotzieren. Jetzt haben wir diese gewaltigen Probleme. Und genau das passiert jetzt in unserer Gemeinschaft. Ich staune immer, wie viele Dinge da jetzt in unsere Gemeinde hineinkommen. Wenn ihr nicht genau das glaubt, was wir jetzt verkündigen, wenn ihr nicht genau das tut, was wir jetzt sagen, könnt ihr nicht gerettet werden. Wo der Heilige Geist dabei ist, um Menschen wach zu werden. Sie akzeptieren die Wahrheit. Sie kommen zur Gemeinde. Sie fragen Fragen. Nein, da müssen wir plötzlich diese Arbeit lassen und wir müssen uns kümmern um jeden Wind der Doktrine, der in unsere Gemeinde hineinkommt. Meine Brüder und meine Schwestern, ist es jetzt die Zeit, um genau zu diskutieren, wie die Gottheit zusammengestellt ist? Ist es jetzt die Zeit, um zu diskutieren, welche Feste wir halten sollten oder nicht halten sollten, um gerettet zu werden? Ist es jetzt die Zeit, um zu diskutieren, wer taufen darf und wer nicht taufen darf? Ist es jetzt die Zeit, um ein Konzil nach dem anderen zu berufen, um diese Dinge zu besprechen? Wenn ein Sturm auf uns zukommt, können wir uns nicht einigen, meine lieben Brüder und Schwestern, auf die Drei-Engel-Botschaft? Das ist die Botschaft für unsere Zeit. Und genauso wie beim Frühregen haben wir dieses Problem, dass die einfach nicht weggehen. Wir wissen ja auch, dass die GK, wenn ich das so nennen kann, von damals, sich entschloss, dass eben Beschneidung nicht so wichtig ist. Aber die Leute ließen nicht nach. Es ist für mich faszinierend, dass Paulus, der doch so gegen diese Dinge sprach und nicht wenig diskutiert hat darüber, dass genau der auch den Timotheus beschnitt, aus Druck von außen, damit es aussieht, als ob wir noch Beziehung haben zu den alten Systemen. Und diese Probleme haben wir in der Gemeinschaft und wir müssen lernen aus diesen Problemen, die damals waren. In Apostelgeschichte 15,25 lesen wir, so hat es nun, die wir einmütig versammelt waren, gefallen, Männer zu erwählen und zu euch zu senden mit unserem geliebten Barnabas und Paulus, Männer, die ihre Seelen hingegeben haben für den Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir haben also Judas und Silas gesandt, welche euch mündlich dasselbe verkündigen sollen. Ist ja faszinierend. Stellt euch vor, wenn Barnabas und Paulus alleine zurückgekommen wären und erzählt hätten, ja, das Konzil zu Jerusalem hat uns Recht gegeben, wir brauchen nicht die Heiden beschneiden. Die hätten denen nicht geglaubt. Also kamen Judas und Silas mit und Gott hat das Schlechte zum Guten gebraucht. Es kam zu einem Riesenstreit zwischen Barnabas und Paulus wegen Markus, weil Markus eben früher einmal beteiligt war an ihren Evangelisationen. Und er hat es nicht ausgehalten und wollte zurück nach Hause. Und Paulus hat gesagt, mit dem arbeite ich nicht wieder. Und so gingen Paulus und Silas dann zusammen und Markus und Barnabas gingen zusammen. Also es wurde verdoppelt. Also etwas Gutes kam doch heraus. Es ist interessant, dass die Bibel in Apostelgeschichte immer redet über Mitternachtereignisse. Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und lobten Gott im Gesang da, wo sie saßen im Gefängnis, wegen ihrer, ihrer Verkündigung. Plötzlich aber stand ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden, und alsbald öffneten sich die Türen und die Bande aller wurden los. Diese schöne Geschichte von Konflikte und von Verurteilungen und von Prügeln und von Gefängnis. Und trotzdem wird es immer zum Guten gebraucht. Ich glaube, wir können solche Dinge erleben in der Zeit, in der wir leben. Wir werden viel Widerstand haben, wenn wir, entschuldige, die Drei-Engel-Botschaft verkündigen. Ich gehe mal nur dieses Ding ausschalten. Wo ist das gemacht? Ja, das ist nur okay, ich schalte nur das aus. Ich schalte nur die E-Mail auch aus. Gut. Wo kann ich noch zurück zoomen? Okay, hier bin ich wieder. Tut mir leid. Also dieses Mitternacht-Prinzip. Ich glaube, wir sind auch in einer Mitternachtzeit. Es ist ja auch Mitternacht, als die Jungfrauen wach wurden. Ein großes Problem ist immer Neid. Wir lesen in Apostelgeschichte 17 über Paulus' Erlebnisse in Thessalonika. Etliche von ihnen ließen sich überzeugen, als er zu den Juden redete. Auch die gottesfürchtigen Griechen und große Mengen von denen vornehmsten Frauen nicht weniger. Aber die ungläubigen Juden wurden voller Neid. Und sie brachten die Stadt in Aufruhr. Sie schleppten Jason und etliche Brüder vor die Obersten der Stadt und schrien: Diese Leute, welche in der ganzen Welt Unruhe stiften, sind jetzt auch hier. Können wir das erwarten? Ich glaube, die Kirchengemeinschaften, wenn Menschen sich interessieren für die dreifache Engelbotschaft, wenn sie verstehen, dass man nicht nur Gott als und Jesus Christus als Erlöser akzeptieren muss, aber auch als König und Herrscher, dann wird die Eifersucht und die Wut der anderen Kirchengemeinschaft werden wir erleben. Und sie werden die Städte in Aufruhr bringen. Und sie werden vielleicht einige von uns vor die Richter schleppen. Und vielleicht werden einige von uns in Gefängnissen enden. Ich glaube, es wird passieren, denn der Geist der Weissagung sagt. Und sie wollten ihn auch nicht wieder loslassen, diesen Jason, den sie verhaftet hatten, wenn es nicht gegen Bürgschaft wäre. Also Strafen können wir auch erwarten. Zum Beispiel in meinem Land, wenn man etwas behauptet, was gegen die Art und Weise, wie die Regierung augenblicklich mit diesem Virus handelt, wenn man etwas dagegen sagt, gibt es 6 Monate Haft oder eine gewaltige Strafe. Wir leben in dieser genauen Zeit. Einige Richter werden hören, einige werden nicht hören. Der eine Richter hat Paulus ja prügeln lassen, obwohl er ein Römer war. Und der andere hat gesagt, von diesem Unsinn will ich nichts hören. Also es kommt drauf an, wo wir sind. Und wir haben so viele Geschichten in dieser Bibel. Endgültig kommt es zu der Zeit, wo Paulus nach Jerusalem geht. Und das ist eine ganz interessante Geschichte. Er predigt in Troas, er hat eine Rede nach dem Sabbat und er redet bis zum frühen Morgen. Der arme Eutychus kann es nicht aushalten, seine Predigten waren wahrscheinlich so lang wie meine und schlief ein, der Arme, und fiel vom Fenster, wir kennen das ja. Aber ich möchte nur vorlesen hier in dem Buch Apostelgeschichte Kapitel 20, was der Rat Paulus war für die Zeit, in der wir leben. Er sagte, wie sollen wir arbeiten? Er sagte in Apostelgeschichte 20, Vers 20, wie ich nicht von dem, was nützlich ist, verschwiegen habe, dass ich es euch nicht verkündigt und gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Also das ist die Art, wie wir arbeiten müssen. Das war zur Zeit des Frühregens. Kommen wir, übertragen es auf die Zeit des Spätregens. Nichts, was nützlich ist, verschweigen. Wir müssen den Menschen genug Brot geben und nicht Milch, damit sie wissen, worum es geht. Nichts verschweigen, was nützlich ist. Öffentlich reden und in den Häusern. Und zu Juden und zu Griechen, diejenigen, die in Kirchengemeinschaften sind, diejenigen, die außerhalb der Kirchengemeinschaften sind. Er schreibt, ich halte mein Leben nicht der Rede wert, wenn es gilt, meinen Lauf und den Dienst zu vollenden. Jetzt ist die Zeit, wo wir den Mut an den Tag legen müssen. Wir müssen diese Botschaft predigen und wir müssen das Ende in Sicht haben und nicht die augenblicklichen Umstände. Sonst werden wir verzagen. Er sagt es wieder in Vers 27, ich habe nichts zurückbehalten. Wir müssen die volle Wahrheit predigen, so wie wir sie empfangen haben. Wir können nicht sagen, so wie viele sagen, das ist eine harte Speise. Das sollten wir nicht jetzt sagen. Nein, die Menschen brauchen volle Nahrung. Denn das weiß ich, dass nach meinem Abschied räuberische Wölfe zu euch kommen werden, die die Herde nicht schonen. Wir haben das gesehen in unserer Gemeinschaft. Und ich glaube, jetzt trennen sich die verschiedenen Geister. Darum wachet und denket dran. Übergebe euch Gott und dem Wort seiner Gnade mächtig zu erbauen und sich der Schwachen anzunehmen. Es sind viele, die schwach sind in der Gemeinde, viele, die Angst haben, viele, die den Mut verlieren oder weil da so viele Predigten sind über genau, wie perfekt wir sein müssen, um zu stehen vor dem Gott, der bald kommt. Menschen verzagen, wir müssen brüderlich handeln, wir müssen die, die schwach sind, aufrichten, aber wir müssen nicht unsere Aufgabe aus der Sicht verlieren. Sehr interessant, als Paulus endgültig nach Jerusalem kam, da hat er ja nicht gerade den besten Rat bekommen, sondern sie haben ihm gesagt, ja, komm, wir sagen mal das im heutigen Sinne. Ja, der Ökumene wegen den guten Beziehungen. Zeige ihnen doch, dass du genauso wie sie seid. Geh mal zum Tempel, lass deinen Kopf die Haare abscheren und alle beschnitten dahin gehen und so weiter und so fort. Wir wollen nicht zeigen, dass wir anders sind. Und wozu hat das geführt? Naja, Gott hat es zum Guten gebraucht, er wurde verhaftet, er wurde verhöhnt, er wurde schrecklich behandelt. Sie hätten ihn ermordet, wenn er nicht gesagt hatte, er bezieht sich auf den Kaiser. Es ist interessant, dass Felix in dem Verhör sagte, diesen Mann, den die Juden ergriffen haben und umbringen wollen, habe ich mit Hilfe der Truppen befreit, er schreibt er schreibt einen Brief und er sagt, diesen Mann, den die Juden umbringen wollte, habe ich mit Hilfe der Truppe befreit, da ich vernahm, dass er ein Römer sei. Da ich aber den Grund ihrer Anklage gegen ihn nicht ermitteln wollte, führte ich ihn in den Hohen Rat hinab. Da fand ich, dass er wegen Streitfragen ihres Gesetzes angeklagt werde, aber keine Anklage auf sich habe, die des Todes oder der Bande wert wäre. Angeklagt worden von Itz. Ach, das ist Afrikaans. Gut, also er hatte keine Klage, die zum Tod führen sollte. Aber ist es nicht interessant, dass er endgültig doch hergerichtet wurden. Und die Juden, was haben die dann gesagt? Der Mann ist eine Pest. Er ist als eine Pest befunden. Das ist Apostelgeschichte 24,5. Glaubt ihr, dass das Gleiche mit uns passiert? Er ist einer, der Zwietracht stiftet. Und ich glaube, das Gleiche werden sie heute zu uns sagen. Unter allen Juden in der ganzen Welt, wir haben eine weltweite Bewegung, wir werden eine Pest sein, wir werden angeklagt werden, dass wir Zwietracht verursachten. Anführer der Sekte, das wird das Gleiche, wird uns auch angedreht werden. Er hat den Tempel entheiligt und wir wollen ihn nach unseren Gesetzen richten. Das ist für mich faszinierend. Das ist genau, was heute auf uns zukommt. Sie werden sagen, diese Menschen sind eine Pest, sie bringen Zwietracht, sie predigten diese Dinge in der ganzen Welt, sie gehören zu einer Sekte, sie entheiligen den Tempel oder den Erlösungsplan und wir wollen sie nach unseren Gesetzen richten. Genau das wird heute wieder wiederholt werden. Es ist interessant, dass Paulus sagt, sie können dir auch das nicht beweisen, wessen sie mich jetzt anklagen. Das erkenne ich dir aber, dass ich nach dem Wege, welchen sie eine Sekte nennen, den Gott der Väter also diene, dass ich an alles glaube, was im Gesetz und in den Propheten geschrieben steht. Und ich habe die Hoffnung zu Gott, auf welche auch sie selbst warten, dass es eine Auferstehung der Toten sowohl der Gerechten als der Ungerechten geben wird. Das ist der Konflikt. Und wir müssen mit dem zusammenleben. Wenn es damals während des Frühregens der Fall war, dann wird es auch der Fall sein in der Zeit, in der wir leben. Ich springe jetzt, um zu enden, nach Apostelgeschichte 27. Ich habe mal eine Vortragsreihe gehalten, Kreta nach Malta, über dieses Thema. Aber ich denke, es ist wichtig, dass wir es wieder einmal betrachten, denn es steht hier in Apostelgeschichte. Und ich möchte ja diesen Vergleich machen. Wie es damals war, so glaube ich, wird es jetzt auch wieder sein. In Apostelgeschichte 27, Vers 14 ist Paulus auf seiner letzten Reise. Ich glaube, wir sind auch auf unserer letzten Reise. Ich glaube es wirklich. Ich denke, die Zeit ist kurz. Und wir müssen unsere Aufgabe erfüllen, so wie Paulus auch gesagt hat. Aber nicht lange danach fegte von der Insel ein Wirbelwind daher, Nordost, im Englischen Euroclydon genannt. Und Vers 23, denn in dieser Nacht trat zu mir ein Engel des Gottes, dem ich angehöre, dem ich auch diene, nach diesem Sturm und dass die in diesem Sturm waren, auf diesem Schiff waren, ganz verzagt. Und Paulus sagt ihnen, ein Engel, den ich diene, der ist mir erschienen. Und sprach, fürchte dich nicht, Paulus, du musst vor den Kaiser treten. Wir werden auch vor den Kaiser treten. Wir werden auch unsere Botschaft bringen an diejenigen, die hohen Ranges sind. Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir im Schiff sind. Jetzt, ich möchte fast sagen, dass dieses Schiff, das Schiff, auf dem wir sind, das ist das Evangeliumschiff. Darum sei guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so gehen wird, wie es mir gesagt worden ist. Ich glaube auch, es wird so gehen, wie es uns gesagt worden ist. Dieses Schiff ist das letzte Schiff. Dieses Schiff wird die Botschaft bringen an eine Welt, die vielleicht nicht hören will, aber einige werden hören. Wir müssen aber auf eine Insel verschlagen werden. Und nun, die 14. Nacht kam, seitdem wir auf dem Adriatischen Meer umhergetrieben wurden, vermuteten die Schiffleute um Mitternacht, da haben wir wieder dieses Mitternachtssymbol, dass sich ihnen Land nähere. wir nähern uns auch einem gelobten Land. Als aber die Schiffsleute aus dem Schiffe zu entfliehen suchten und das Boot ins Meer hinabließen unter dem Vorwande, als wollten sie vor dem Vorderteile Anker auswerten, sprach Paulus zu dem Hauptmann und zu den Soldaten: Wir sind die Soldaten. Wenn diese nicht im Schiff bleiben, könnt ihr nicht gerettet werden. Diese Gemeinde, diese Adventgemeinde, ist die letzte Gemeinde mit der letzten Botschaft an der Welt, an die Welt. Und ich glaube, wir müssen auf diesem Schiff bleiben. Aber es kommt ein Fels. Da sie aber an eine Landzunge gerieten, stießen sie mit dem Schiffe auf und das Vorderteil blieb unbeweglich stecken. Unbeweglich. Mit anderen Worten, es stand felsenfest. Und der Hinterteil aber zerbrach von der Gewalt der Wellen. Und dann mussten sie das Schiff verlassen, denn das Schiff brach auf, aber der Vorderteil stand fest. Und wie ist das passiert? Der Hauptmann aber, der den Paulus retten wollte, verhinderte ihre Vorhaben, sie wollten nämlich die Gefangenen töten, und befahl, wer schwimmen konnte, sollte sich zuerst ins Meer werfen und ans Land zu kommen. Und die übrigen, ist ja ein interessantes Wort, die übrigen, teils auf Brettern, teils auf Schifftrümmern. Und so geschah es, dass alle ans Land gerettet wurden. Teils auf Brettern, teils auf Schiffstrümmern. Ich glaube, unsere Gemeinschaft wird zerrissen werden in diesem letzten Kampf. Aber wir sollen auf diesem Schiff bleiben, sonst können wir nicht gerettet werden. Und wenn dieses Schiff zerbricht nach diesem Aufprall auf die Insel Malta, und das ist ja der militärische Arm der katholischen Kirche, also wenn wir gegen diese Ideologie aufprallen und unbeweglich aufprallen und unser Schiff zerbricht, dann halten wir uns an die Bretter. Also jede kleine Gemeinschaft ist ein Brett. Ich glaube, was wir jetzt machen, diese Zoom-Verbindungen, die wir haben in der Welt, das sind die kleinen Bretter, an die wir uns festhalten. Siebenten-Tags-Adventisten-Bretter. Vielleicht rüttelt es das Ganze auseinander. Vielleicht sind viele, die sagen, nein, 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 das ist nicht die Botschaft für diese Zeit. Frieden, Frieden. Aber diese Bretter, die haben eine Botschaft. Die haben eine Drei-Engel-Botschaft. Und was folgte dann? Sie kamen auf diese Insel und es wurde ein Feuer angezündet wegen des anhaltenden Regens. Ich glaube, das ist das Symbol für den Spätregen, der jetzt kommen wird. Und es werden Zeichen und Wunder geben. Paulus hat die Schlange, die sich an seine Hand festet, abgeschüttelt und es passierte ihm nichts. Die Versprechen der Bibel, sie werden euch vergiften, sie werden dies tun, sie werden das tun. Gott wird uns behüten in dieser Zeit. Gott wird sein Volk unterstützen in dieser letzten Aufgabe. Und Wunder geschahen. Der Landgut wurde geheilt. Die Menschen kamen, die Kranken. Paulus hat sie alle geheilt. Nicht Paulus natürlich, Jesus Christus durch Paulus. Wir haben es mit einer kranken Welt zu tun. Und ich glaube, dass Tausende kommen werden und geheilt werden in diesem Spätregen, der auf uns zukommt. Und dieses Erlebnis werden wir wiederholen. Und wir können aus diesem Buch Apostelgeschichten die verschiedenen Parallele studieren. Hier in Apostelgeschichte 28, Vers 30 und 31. Paulus aber blieb 2 Jahre in einer eigenen Mietwohnung, als er endgültig nach Rom kam, und nahm alle auf, die ihm zuliefen. Apostelgeschichte 28, Vers 31. predigte das Reich Gottes und lehrte von dem Herrn Jesus Christus mit aller Freimütigkeit und ungehindert. Ist es nicht ein Wunder, dass wir unter Lockdown predigen können vom Herrn Jesus Christus und freimütig und ungehindert mit der ganzen Welt reden können? Das ist so ein Wunder. Wenn ich hier sitze in diesem kleinen Studio, wo ich jetzt sitze, das wäre unmöglich gewesen vor ein paar Wochen. Aber alles ist am Platz. Und sogar die Menschen, die hinter den Kulissen arbeiten, sind alle hier und können mitarbeiten im Lockdown. Nur ein Gott, der alles in der Hand hat, hätte das ermöglichen können. Also meine lieben Brüder und Schwestern, ich möchte euch ermutigen. Ich glaube, wir sind auf der letzten Reise. Ich denke, es kommt ein Aufprallen. Ich denke, das Schiff wird vielleicht zerbrechen. Aber haltet euch an die Bretter und bleibt auf dem Schiff. Und wenn es anfängt zu verbröckeln, hält euch an die Bretter. Wir sind siebenten Tags Adventisten. Dieser Name hat eine ganz besondere Wucht. Wir halten den siebenten Tag, weil wir den Gott, den wir anbeten und seine Satzungen höher achten als die der Menschen. Nicht Mut verlieren, nicht jetzt. Die Augen nach vorne. Gott wird uns durch diesen Sturm bringen. Und ich möchte euch ermutigen, bleibt siebenten Tags Adventisten, predigt die dreifache Engelbotschaft und nicht locker lassen. Gott wird es möglich machen, denn sein Evangelium muss triumphieren und es wird. Gottes Segen für euch und mögen wir diese Zeit zusammen entgegengehen. Unser lieber Heiland, wir warten schon so lange auf deine Wiederkunft. Über 170 Jahre, Herr, predigen wir, dass dein Kommen nahe ist. Und wir sehen jetzt in der Welt Ereignisse, die uns zeigen, dass dein Kommen wirklich vor der Hand ist. Herr, bestätige deine Gemeinde, bekräftige deine Gemeinde. Du hast versprochen, Herr, dass wenn wir fragen um den Heiligen Geist, dann wird unser Vater im Himmel uns nicht eine Schlange geben, wenn wir für einen Fisch fragen, oder einen Stein, wenn wir Brot haben möchten. Und wie viel mehr wird der Heilige Geist nicht geschenkt werden denjenigen, die ihm gehorchen? Herr, segne deine Gemeinde, und wenn wir auf diesen Eisberg stoßen, dann mögen wir treu sein, mögen wir festhalten an die Bretter, mögen wir diesen Spätregen empfangen und mögen wir eine Botschaft verkündigen, wo Tausende geheilt werden von den Krankheiten der Seele, die sie ergriffen haben. Und Herr, deine Gemeinde ist in einem Zustand und wir brauchen göttliche Hilfe. Bitte, Herr, die Jungfrauen, lass sie wach werden und mögen sie genug Öl haben, damit sie an diesem lauten Ruf teilnehmen können. Segne uns in der ganzen Welt, überall, wo Stimmen in deinem Namen deine Herrlichkeit verkündigen. Wir danken dir für die Gelegenheiten, die du uns schenkst, um die Botschaft zu verbreiten. Und wir bitten, dass der Heilige Geist die Herzen vorbereitet, die die Botschaft hören müssen. In Jesu Namen. Amen.